Hallo, herzlich willkommen hier zu unserer Denkwerkstatt von Stadtmarketing Austria im schönen Gmunden im Salzkammergut. Schön, dass Sie von Berlin zu uns gekommen sind. Wir freuen uns sehr. Die Denkwerkstatt ist eine Veranstaltung unseres Dachverbandes, wo wir uns einfach ein bisschen intensiver auch mit Städten und den Funktionen von Städten beschäftigen wollen. Sie selbst sind ja Professorin an der TU Berlin für Soziologie eigentlich, aber auch im Speziellen natürlich für die Soziologie von Städten. Und Sie leiten ein sehr interessantes Forschungsprojekt.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, hier auf der Denkwerkstatt zu sein. Ich leite einen Sonderforschungsbereich, der das Thema trägt, der Refiguration von Räumen. Wir beschäftigen uns damit, wie sich Räume von Menschen angesichts von neuen Entwicklungen wie Digitalisierung und Globalisierung verändern. Wir forschen weltweit. Das sind im Moment 18 verschiedene Forschungsprojekte aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit diesen aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen.
Das ist ja für uns sehr spannend, weil in Österreich gibt es so ein Forschungsprojekt nicht. Offensichtlich sind wir noch nicht so weit, dass wir die Bedeutung der Entwicklung der Städte so in den Fokus auch der wissenschaftlichen Forschung rücken. Insofern finde ich dieses Projekt ja spannend. Und Sie haben ja in Ihrem Vortrag von Raumfiguren gesprochen. Ich glaube, es waren 4 Raumfiguren, die Sie ausgemacht haben. Wollen Sie uns zu diesen 4 Raumfiguren etwas erzählen?
Ja, sehr gerne, weil das ist tatsächlich eine unserer Grundkonzeptionen im Sonderforschungsbereich. Oder genauer gesagt, es ist ein wesentliches Ergebnis unserer Arbeit. Der Sonderforschungsbereich ist auf 12 Jahre angelegt, aber nach 4 Jahren werden wir jeweils evaluiert, ob wir weitermachen dürfen. Und am Ende der ersten 4 Jahre sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die verschiedenen Studien darüber, wie Menschen Räume erfahren, wie sie Räume konstituieren, wie sie Räume einrichten, so zusammenfassen lassen, dass wir 4 Grundfiguren unterscheiden können. Wobei das selbst eine Neuerung ist. Also das 20. Jahrhundert war sehr davon geprägt, dass unser Denken, aber auch unsere Fantasien von Raum sich im Rahmen einer Behälterraumvorstellung bewegt haben. Wir nennen das auch die territoriale Raumfigur, weil sie sehr sich anlehnt an der Idee, dass wir Räume schließen können und dass insbesondere nationalstaatliche Organisationsformen ganz zentral wurden für die Art, wie wir Politik organisieren, aber auch wie wir Wirtschaft organisiert haben. Also dass wir überhaupt über Wirtschaft in Form von Volkswirtschaft nachgedacht haben, zeigt schon sehr gut, wie da diese territoriale Raumfigur wichtig war. Aber im 20. Jahrhundert war es tatsächlich so, dass man auch Menschen auf der Straße nach ihrer Idee von Raum fragen konnte und man bekam eine Beschreibung von Raum, die sehr containerförmig war, als Box, als umgebender Raum. Und das ist aufgebrochen, diese Hegemonie des territorialen Raums hat sich, ich würde sagen, vor allem durch die Erfahrung der Digitalisierung, aber natürlich auch durch die Globalisierung der Welt verändert. Die hegemoniale Stellung ist verloren gegangen oder diese Phase ist beendet worden und wir leben heute mit 4 verschiedenen gleichzeitig wirksamen Raumfiguren. Die anderen 3 Figuren sind der Bahnenraum, der Ortsraum und der Netzwerkraum. Ich denke, der Netzwerkraum ist uns besonders vertraut, insofern wir ja durch das Internet diese Raumfigur in gewisser Weise spüren und sehr alltäglich leben konnten und können. Heute gibt es ganz viel netzwerkförmige Organisationen. Das ist genauso der Flugverkehr wie die sozialen Medien. Aber auch in der Kindheit sehen wir Momente, dass Kinder ihre Räume heute sehr netzwerkförmig erfahren. Wir sprechen da von verinselter Kindheit. Ungewöhnlicher ist der Bahnraum. Darunter fassen wir alle Raumformen, die auf Mobilität angelegt sind, wo nicht das Verweilen an einem Ort oder Begrenzung relevant ist, sondern das Durchqueren. Das heißt zum Beispiel Straßenräume, aber auch die Routen, die zum Beispiel Schiffe, Kreuzfahrtschiffe könnte man als Beispiel nehmen, hinter sich legen. Alles, was durchzieht und nicht an einem Ort in einer Begrenzung räumlich organisiert ist. Ja, und schließlich der Ortsraum. Das ist auch insofern ein komplizierter Raum, weil das war die hegemoniale Raumfigur im europäischen Mittelalter. Die wurde von dem territorialen Raum abgelöst. Und nun sind Orte wieder sehr, sehr wichtig. Wir denken durch die Erfahrung des Netzwerkes. Als alltägliche Erfahrung ist es zu einer Gegenreaktion gekommen, die jetzt Orte wieder betont. Die Stadt muss als Ort spezifisch sein. Sie muss eine Identität haben. Sie muss eine Marke haben. Wir wollen sie herausheben. Also der Ortsraum ist wieder sehr in unser Bewusstsein gedrungen. Aber eben als eine Raumfigur neben den drei anderen.
Also ich habe diese These Ihrer Raumfiguren ja sehr spannend gefunden, weil sie mir Erkenntnis gaben darüber, wo die Konflikte, die wir täglich in den Städten in unserer Arbeit erleben, auch ihren Ursprung haben könnten. Also wir erleben Menschen, die offensichtlich noch sehr stark in diesem Containerraum oder nationalstaatlichem Raum verhaftet sind, die auf Menschen treffen, die viel stärker im Netzwerkraum schon leben. Und dort entstehen Konflikte, die was mit Ausgrenzung und Eingrenzung zu tun haben. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch ganz banal vielleicht Menschen, die so verhaftet sind in diesem Bahnraum und die dem Auto so einen Vorrang geben. Und wenn man jetzt vorschlägt, den Bahnraum zu reduzieren im Hinblick auf ein Netzwerk oder auch auf einen Ortsraum, dann entsteht der Widerstand. Erleben Sie diese Konflikte auch in Ihrer Forschung?
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen, weil wir wirklich in den Studien über Städten merken, wie stark gerade der Konflikt zwischen Bahnraum und Ortsraum die Städte strukturiert und Menschengruppen auch spaltet. Also in vielen Städten kann man es ja ganz praktisch erleben. Da gibt es große Straßentrassen, die den zentralen Orten in gewisser Weise die Show stehlen. Die sind wie in Konkurrenz zu diesen Orten. Man mag nicht mehr verweilen, weil der Verkehr zu sehr belastet. Umgekehrt drängen diejenigen, die den Bahnenraum besonders wichtig nehmen, darauf, dass ungehinderte Mobilität möglich sein muss, dass man nicht im Stau stehen mag, dass man von einem Ort zum anderen kommen muss. Und diese zwei Raumfiguren sind in gewisser Weise unvereinbar, wenn sie eng aufeinandertreffen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sich viel stärker mit dem Bahnraum identifizieren und Menschen, die sich mit dem Ortsraum identifizieren. Und oft wäre es notwendig, dass man einen Kompromiss findet. Eine von beiden Raumfiguren müsste in den Hintergrund treten. Aber das ist unmöglich, weil jeweils eine Gruppe so sehr für die eine oder andere Raumfigur kämpft und wir nicht über Räume sprechen, sondern wir beschimpfen uns dafür, dass wir zum Beispiel ökologisch unverantwortlich handeln und so weiter. Aber wir reden nicht über die sehr tiefe, auch in der Kindheit oft angeeignete Raumerfahrung, die uns dazu bringt, das eine oder andere prioritär zu setzen. Und ich glaube, es würde uns tatsächlich helfen, wenn wir stärker uns klar machen, dass viele Konflikte auch Konflikte über Raumfiguren sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, Migrationskonflikte sind ganz stark Konflikte zwischen auf der einen Seite Bahnenräume, Migrationsrouten öffnen, auf der anderen Seite Territorialräume, diese schließen. Das Internet selbst ist voller Kämpfe. Territorialisiert man das Internet? Dürfen Staaten auch bestimmte Adressen ausschließen oder soll es ein offenes Netzwerk bleiben? Wir erleben im Alltag ganz, ganz viele Konflikte, die diese räumliche Strukturierung haben. Und ich glaube, wir würden wirklich friedlicher zusammenleben auf der einen Seite und Städte kreativer weiterentwickeln können, wenn wir mehr über diese Raumfiguren nachdenken würden.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch das oder ein Beispiel gebracht über ein Bürgerlabor, in dem Sie quasi auch mit Bürgern oder mit Schülern, also Schüler sind auch Bürger, aber mit Menschen über diese Raumfiguren und ihre Vorstellungen in unterschiedlichen Formen diskutieren oder arbeiten. Und könnte dieses Bürgerlabor für die Städte eine Lösung sein, bei der Hilfe diese Konflikte zu lösen?
Ja, ich finde schon, dass es oft hilfreich ist, wenn man über die Zukunft der Städte nachdenkt, dass man dann auch in Kontakt kommt mit Kindern und Jugendlichen, weil das ist die Generation, die mit den Strukturen, die wir heute legen, leben muss. Und Kinder und Jugendliche erreicht man sehr einfach. Man muss ja nur in die Schulen gehen und da sind sie. Und man kann zum Beispiel mit Lehrern und Lehrerinnen kooperieren und kann dann sie zum Beispiel bitten, was wir gemacht haben, dass Kinder Aufsätze schreiben, Essays schreiben zu der Frage, wie wird meine Stadt an meinem 18. Geburtstag aussehen? Und dann kann man sehr viel lernen darüber, was haben die Kinder für Sorgen in Bezug auf Städte, wie erleben sie ihren Alltag in den Städten. Und man kann mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen und sagen, was wünscht ihr euch, worauf wir mehr achten? Und also wir haben das zum Beispiel in der Stadt Mannheim gemacht und haben dabei lernen können, wie sehr Kinder sich darum sorgen, dass es immer weniger Grünflächen in der Stadt gibt und dass die Stadt hässlicher wird. Und die Stadt konnte dann gezielt eben versuchen, auch mehr Orte zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche Schönheit erfahren, also gar nicht unbedingt spezifische Bolzplätze oder sowas, sondern tatsächlich, wo sie ihre Stadt als ästhetisch attraktiv wahrnehmen. Das hat niemand vorher erwartet in der Stadt, dass das vielleicht etwas sein könnte, was auch Bindung schafft an Mannheim. Also insofern glaube ich schon, dass wir über diese Art von Bürgerlabors wirklich lernen können, wie sich eine Stadt weiterentwickeln kann. Mir ist aber auch wichtig zu betonen, dass das, wie die Stadt sich weiterentwickelt, immer spezifisch sein muss, weil Städte unterscheiden sich. Städte entwickeln Eigenlogiken. Und das sind dann historisch gewachsene Routinen und Wissensbestände vor Ort, die in der Stadt einen bestimmten Weg vorgeben. Und man kann eine Stadt nur weiterentwickeln, wenn man versteht, wie sie tickt. Und wenn man versteht, was die spezifischen Probleme dieser Stadt sind. Also, wenn ich mal ein Beispiel geben kann, zu Ökologie, also Klimawandel ist etwas, was uns gesellschaftlich sehr beschäftigt. Aber die Städte reagieren sehr unterschiedlich auf dieses Problem und sie finden auch unterschiedliche Strategien. Also sowohl gibt es Städte, die das gar nicht besonders beachten und Städte, die das ganz wichtig finden. Aber die, die es wichtig finden, suchen dann auch nach unterschiedlichen Möglichkeiten, Klimawandel vor Ort zu gestalten. Und ich finde es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie ist, sagen wir mal, der Seelenzustand einer Stadt? Was ist das spezifische Problem vor Ort und welche Lösungsstrategien sind im Kontext dieser Stadt möglich? Und dazu bin ich überzeugt, ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ganz wichtig.
Sie haben diese wunderbare Überleitung jetzt geschafft zu diesem zweiten Thema Eigenlogik der Städte. Ich möchte da jetzt noch mal kurz einhaken. Es ist nämlich ein Thema, das uns, die wir im Stadtmarketing oder in der Raumplanung arbeiten, ein großes Thema, zu erkennen, dass Städte eigene Identitäten haben, dass man die nicht überlagern kann, dass alle Städte eben anders ticken, wie Sie sagen, und sein Eigenleben haben und unterschiedlich sind. Aber wie kann man, wenn man jetzt in der Raumplanung oder auch in der Politik oder im Stadtmarketing arbeitet, wie kann man denn diese Eigenlogik einer Stadt erkennen? Welche Wege führen einen zu dieser Eigenlogik?
Ja, also es geht darum zu verstehen, was in einer Stadt selbstverständlich geworden ist. Und zwar an Weltsichten, ja, denke ich zum Beispiel, ein Problem ist in meiner Stadt jederzeit lösbar, oder denke ich, die Welt lässt sich eh nicht ändern und ich muss halt einfach damit leben, dass das Problem existiert. Ja? Also es gibt sehr optimistische und pessimistische Kulturen in Städten und noch viele, viele andere Stimmungsbilder. Und um zu erkennen, was es für Weltsichten gibt, bietet sich an, dass man versucht, mit sehr unterschiedlichen Personengruppen in der Stadt ins Gespräch zu kommen. Es bietet sich an, zu zentralen Veranstaltungen zu gehen, Kirmes, Neujahrsansprache, wo die Stadt sich ihrer selbst vergewissert. Also da geht es ja oft darum, in Szene zu setzen, was wir vor Ort sind und da kritisch hinzugucken, was ist das, was in Szene gesetzt wird. Es bietet sich auch an, zum Beispiel mit dieser Art von Aufsätzen, mit von Jugendlichen zu arbeiten, die ich eben beschrieben habe. Aber es geht eben nicht nur um Weltsichten, es geht auch das, was sich in unseren Alltag eingeschrieben hat, die Routinen, zum Beispiel, wie bauen wir vor Ort, was finden wir eine angemessene Form des räumlichen Ausdrucks, also eher welche Art von Haustyp, welche Enge und Weite der Straßen, welche Symbolik. In Bremerhaven gibt es sehr viele Häuser, die als Schiffe gebaut werden. Was wird damit ausgedrückt? Schiffe bleiben nicht, Schiffe fahren weg. Also warum gestalte ich meine Stadt mit Häusern, die so aussehen, als könnten sie jederzeit wegschwimmen und dergleichen? Also wie gestalten wir unsere Stadt und was wiederholen wir in dieser Stadtgestaltung immer und können wir mal kurz innehalten, indem wir eben kritische Raumanalysen machen und fragen, ist es das, was wir wollen? Gibt es die Möglichkeit, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu experimentieren, Interventionen zu schaffen, die Stadt zu vervielfältigen? Wenn wir davon ausgehen, dass Städte so etwas haben, was man bei Menschen Identität nennen würde. Also eben eine eigene Logik des Ortes, die historisch gewachsen ist und deswegen auch Zukunftsressourcen bereithält, dann ist es gleichzeitig so, dass diese Stadt nicht einfach nur eine Marke braucht, sondern die Stadt hat viele Ausdrucksformen und diese vielen Ausdrucksformen können im Stadtmarketing auch sichtbar gemacht werden. Bei Menschen würde man sagen, wir nehmen unterschiedliche Rollen ein. Wir sind manchmal Mutter und manchmal Tochter, manchmal berufstätig und manchmal im Freizeitmodus. Und die Stadt hat auch vielfältige Ausdrucksformen und das macht Identität aus. Identität ist gerade nicht das eine, sondern das Vielfältige, was zusammengeht. Und dafür wirklich eine geschickte Stadt, politische, gesellschaftliche, ästhetische Form der Zukunftsgestaltung zu finden, das ist die Herausforderung, mit der wir umgehen müssen. Aber es ist eben auch die große Chance, Städte trotz gravierender gesellschaftlicher Veränderungen weiter in Wert zu setzen.
Ja, da bin ich Ihnen jetzt wahnsinnig dankbar für diese Analyse, weil dieser Gedanke mich ja schon seit, glaube ich, 20 Jahren umtreibt, was die Städte, also diese Identität von Städten. Ein wunderbares Fast-Schlusswort, aber erlauben Sie mir, Frau Dr. Löw, noch eine Frage. Wenn Sie heute oder morgen oder wann immer auch nach Berlin zurückkehren, woran erkennen Sie denn, dass Sie da sind?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil es ist ja so wichtig, dass man das Gefühl hat, man erkennt die Orte, die einem wichtig sind, auch an insbesondere der baulich-räumlichen Struktur. Ich erkenne Berlin an der Spree, die Stadt durchzieht als einen Bahnraum. Neben der Spree ist der Tiergarten, also ein territorialer Raum, der ausnahmsweise mal mit dem Bahnraum nicht in Konflikt steht, sondern positiv ergänzt und angrenzend an den Tiergarten ist Schloss Bellevue als Ausdruck eines politischen Zentrums, dann ganz in der Nähe das Regierungsviertel. Und wenn ich diese Konstellation sehe, dann weiß ich, ich bin wieder in Berlin.
Frau Dr. Löw, vielen Dank für diese Inspiration hier im schönen Salzkammergut. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald wieder bei einer Denkwerkstatt sehen werden. Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und es war wirklich wunderbar bei Ihnen.
Dankeschön.